Ostern ist voller Überraschungen.
Überall schon wieder Schokolade, gell? Schoko-Eier, Schoko-Hasen, Schoko, ich weiß nicht. Ich wäre mal für Schoko-Grabsteine. So, zum Wegrollen, ja? 300 Kilo reine Schokolade, die du morgens vor das Kinderzimmer rollen kannst. Da können auch die Eltern 2 Stunden länger schlafen. Ich glaube, damit wäre allen geholfen. Ostern ist voller Überraschungen. Also mal mindestens für die Kinder. Das war unglaublich früher bei uns. Ich weiß nicht, ob ihr so Ostertraditionen als Familie hattet. Ich nehme euch mal in unsere mit rein. Jetzt, wo ich selber Kinder habe, frage ich mich immer, wie haben meine Eltern das hingekriegt? Es ist unglaublich. Also wir sind morgens zu nachtsterbender Zeit sind wir irgendwie aufgestanden. Ja, 4 Kinder, die du irgendwie morgens aus dem Bett prügeln musst. Ich habe keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Alle 4 irgendwie ins Auto gesetzt, zu nachtsterbender Zeit, noch dunkel draußen. Dann irgendwo bei uns an die Unterkante Berg, Richtung Berg gekarrt. Und dann sind wir da alle zusammen hochgewandert. Also Berg ist bei uns, ja, so heißt das Kaff oben auf dem Berg. Also Berg auf dem Berg, ja. Also man ist nach Berg hochgelaufen. Und dann stand man da oben fröstelnd und hat den Sonnenaufgang bestaunt. Nicht ohne ein, der Herr ist auferstanden, in die aufgehende Sonne zu schmettern. Es war super. Und dann, auf dem Rückweg, war der Osterhase da gewesen. Ihr werdet es nicht, jedes Jahr, unglaublich, dass der wusste, dass wir jedes Jahr da nach Berg hochlaufen. Weiß nicht, wie er das gemacht hat. Und dieser formale Deite Kalle hat es wirklich hingekriegt, auf diesem ganzen Weg Eier zu verstreuen. So viele kleine Überraschungen. Es hat Jahre gedauert, bis mir klar wurde, dass es kein Zufall war, dass Papa mit uns immer vorausgestürmt ist und Mama etwas bedächtiger hinterhergewandert ist. Und es war eine ganz kleine Enttäuschung, muss ich sagen. Aber so schlimm war es dann eigentlich auch nicht. Weil die Faszination blieb, die Eier blieben. Und dieses Gefühl von Heimat, von Kindheit, von Geborgenheit, von ja, jedes Jahr, Jahr für Jahr haben meine Eltern uns diese Freude gemacht. Ostern bleibt für mich mit dieser Überraschung verknüpft. Deshalb bin ich auch kein Feind von viel Schokolade an Ostern, das muss so. Und das Konzept mit dem Osterhase, das kann man jetzt völlig falsch finden, aber Ostern ist und bleibt in seinem Kern eine Überraschung. Eine Liebesbotschaft. Und ein Anker für Heimat. Und dass der Osterhase irgendwann im Laufe des Lebens unter die Räder kommt, das ist ein notwendiger Teil davon, dass die Wahrheit sichtbar wird. Überraschung. Übrigens auch damals schon, vor fast 2000 Jahren. Keine glitzernden Eier, aber ein glitzernder Engel. Und die Überraschung, die war ziemlich überraschend. Und die ist gelungen. Und sie war im ersten Moment alles andere als glücklich. Die Frauen, die sind nicht glücklich. Die sind entsetzt. Die Dinge, die laufen nicht so, wie sie sollen. Das ist die Form von Überraschung, wo dein Kind in der Ecke sitzt mit irgendwas in der Hand und es ist kein Schokoei, aber es ist auch braun. Oder so denkst, hier läuft gerade irgendwas nicht nach Plan. Hey, wir wollten den doch einbalsamieren, jetzt ist der weg. Was ist da passiert? Wer hat ihn geklaut? Hier läuft gerade was aus dem Ruder. Und dann dauert es etwas, bis die Überraschung durchbrechen darf. Wenn es bei euch heute Morgen noch etwas bis zur Osterfreude dauert, das ist okay. Manchmal braucht es etwas Anfahrt. In den ersten Stunden geht es dann immer ums Sehen. In den ersten Stunden, in den ersten Tagen nach der Auferstehung, immer wieder sieht irgendjemand den auferstandenen Jesus. Zuerst sind es die Frauen. Die werden dann später mal wegrationalisiert, weil es sind ja nur Frauen. Dann Petrus, das ist natürlich super. Dazwischen noch Johannes, das, ja, ist auch ganz okay. Der 12er-Kreis, die 500,
Dann erscheint Jesus plötzlich trotz verschlossener Türen, steht er plötzlich mitten im Raum. Ist aber kein Gespenst, denn er isst mit seinen Jüngern gebratenen Fisch. Schokoeier gab es wohl noch nicht. Und es werden immer mehr. Und sie sehen und sie glauben. Bis zu Thomas. Der dann sagt, ich will es aber auch fühlen können. Darf ich mal? Darf ich mal meine Hände in deine Wunden legen? Das brauche ich sonst, glaube ich, nicht. Und Jesus sagt zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, so glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Hier glitzert was. Und da glitzert was. Und da. Und irgendwann wird es zur Gewissheit. Das, was hier passiert, ist keine Gruppenpsychose. Auch keine Massenpsychose. Das kann sich keiner ausdenken. Das ist nicht der Osterhase. Das ist auch nicht die Mama, die die Ostereier versteckt. Das ist tatsächlich passiert. Es ist Realität.
Sorry, ich knister und tue irgendwas vor mich hin. Vielleicht kriegen wir das noch weg.
Runter, zur Seite. Ja. Mikrofon-Yoga am frühen Morgen. So, wir probieren's. Verhält sich gut? Wir schauen mal, gell? Es ist der Vertraute, es ist der bekannte Jesus. Es ist ein neuer Leib, es ist eine neue Realität. Es ist Wahrheit. Es ist Auferstehung. Willkommen in der neuen Realität. Das ist der Ostermorgen. Ein Osterfest vor knapp 2000 Jahren. Ich möchte euch eigentlich ein bisschen in das Osterfest einer anderen Person mit hineinnehmen. Und das ist Paulus. Seine Begegnung mit dem Auferstandenen ist in erster Linie erst mal so ein Gesehenwerden. Das ist auch kein großes Wunder, weil er sieht gerade nicht so arg viel selber. Paulus wird von einem starken Licht geblendet und er erblindet daran. Er hat Jesus nicht gesucht. Jesus hat ihn gefunden. Ein anderes Osterfest an einem anderen Tag, aber die Botschaft bleibt dieselbe. Der Auferstandene begegnet einem Mensch und die Überraschung sorgt dafür, dass sich dessen Leben komplett umkrempelt. Neugeburt. Da wird etwas wirklich neu in diesem Moment. Und es ist kein Wunder, dass er dieses Geschehen auch immer wieder beschreibt. Und ich möchte euch mal eine Passage aus dem 1. Korintherbrief lesen, wo er genau das beschreibt. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, also die gute Botschaft, die ich euch verkündigt habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch an keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündigt habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letzten von allem hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt. So wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein. Denn ich habe die Gemeinde verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkündigen, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Ein helles Licht. Du kannst nichts sehen. Das macht erstmal unsicher. Du kannst die Wirklichkeit noch ertasten. Worauf kannst du dich verlassen? Was ist noch da? Was ist wirklich? Was ist Realität? Und mit einem Mal öffnen sich die inneren Augen von Paulus und er erkennt, dass er mittendrin ist. Als wäre es ein Traum, aber es ist kein Traum, es ist die neue Realität. Neues Leben. Er begegnet Jesus Christus. Persönlich. Dem, den er verfolgt hat. Und er sieht alles um sich herum neu. Die Welt ist noch da, aber er ist ein Neuer geworden. Erstaunliche Erfahrung, oder? Das ist die Erfahrung von Neugeburt. Die Welt ist noch da, die Welt wird keine andere. Die Welt ist noch da, aber er ist ein Neuer geworden. Da geht es nicht mehr um Erfolg oder Misserfolg. Es geht auch nicht um Anerkennung oder Ablehnung. Nicht mehr. Zum ersten Mal in seinem Leben ist Paulus nicht mehr der Eiferer, der vor Gott bestehen will. Sondern er sieht sich als der, der von Gott geliebt ist. Hier ist Paulus, was er ist. Da bin ich, was ich bin. Da bist du, was du bist. Weil Jesus dich liebevoll anschaut, heute Morgen. Übrigens auch morgen früh und übermorgen und überübermorgen. Und ich glaube, so begreift Paulus das erste Mal in seinem Leben, was es heißt, in Christus zu sein. In diese neue Wirklichkeit hinein aufzuwachen. Und dabei ist er mitten aus dem Leben gerissen. Das geht doch nicht. Paulus war doch eigentlich auf einer Geschäftsreise. Der hat doch anderes zu tun. Er hatte ja einen Auftrag, Christen verfolgen. Klar, das ist kein schöner Auftrag, aber irgendwer muss es machen. Sich für die Wahrheit einsetzen. Und diese Christen, die verbreiten Lügen über einen auferstandenen Messias, dem muss man doch wehren, wehret den Anfängen. Lieber rausschneiden, solange es noch klein ist. Ja, ich glaube, das dürfen wir uns auch bewusst machen. Glauben kann Angst machen. Und nein, Jesus ist nicht einfach mit der guten alten Welt kompatibel. So funktioniert es nicht. Da bleibt etwas im Argen in dieser Welt. Da bleibt etwas Unpassendes. Da bleibt etwas von dem, was Johannes am Anfang seines Evangeliums beschreibt. Und er schreibt das Evangelium ja später. Deshalb ist es kein Wunder, dass dieser Gedanke heute genauso gut passt. Da schreibt er über Jesus, er kam in das Seine, die Welt, ja, von Gott geschaffen. Jesus kommt. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Mitten in diese Gemengelage hinein kommt für Paulus die Überraschung. Mitten hinein platzt ihm ausgerechnet Christus. Das ist alles aber nicht passend. Da, wo Gott in ein Leben kommt, verlieren wir die Kontrolle. Da, wo Jesus die Kontrolle über unser Leben übernimmt, müssen wir sie ein Stück aufgeben. Da läuft nicht immer alles nach Plan. Da wirbelt plötzlich einiges auf und durcheinander. Alles, was bisher sicher schien, ist plötzlich wieder neu und muss nochmal auf den Prüfstand. Und Jesus kommt wieder, aber er ist nicht mehr Jesus von Nazareth, mit diesem Zimmermann zu verwechseln. Der Christus zieht ein, der Weltenherrscher, der Auferstandene, der Todesbezwinger, die neue Realität. Und er stößt mit seiner Auferstehung die alte Weltordnung vom Thron, macht aus einem unvermeidlichen Schlusspunkt einen Doppelpunkt. Das kann erstmal Angst machen. Das kann auch erstmal verwirren. Und so ist es auch kein Wunder, dass dieses persönliche Ostererlebnis von Paulus erst einmal mehr Verwirrung auslöst, als dass es Fragen beantwortet. Alles kommt einmal durcheinander. Paulus braucht hinterher erst mal eine Weile einen guten Ratgeber an der Seite, der ihm das alles noch mal ganz langsam und vorsichtig erklärt, was hier gerade passiert ist. Aber Gott ist nicht immer in der besten Ordnung. Gott ist genau in dieser Hilflosigkeit, genau in diesem Chaos ist Gott eben auch. Den Jüngern geht es so ähnlich, glaube ich. Mitten in die Unsicherheit der letzten Tage. Mitten in die Trauer. Mitten in die Verunsicherung kommt hier eine neue Sicherheit. Die Jünger haben erlebt, dass sich der Lauf der Welt nicht ändern lässt. Die alten Riegen, die alten Gewalten, sie haben Bestand und Gott verliert. Oder er kann es halt doch nicht. Er kann es halt doch nicht. Jesus stirbt am Kreuz. Er kann es halt doch nicht. Die Auferstehung macht hinter dieses Ausrufezeichen von "Es ist vollbracht" nochmal einen Doppelpunkt. Es ist vollbracht. Ich habe es an Karfreitag gepredigt. Das sagen nicht die Soldaten am Kreuz. Das sagen auch nicht die, die kreuzigt ihn geschrien haben. Das sagt Gott. Ja, es war mein Plan. Es musste so laufen. Ja, es war richtig. Ja, ich bin für eure Sünden ans Kreuz gegangen. Nein, es war kein Unfall der Geschichte. Es ist vollbracht. Und jetzt der Doppelpunkt. Nicht das Werk des Soldaten ist vollbracht, nicht das Werk des Hasses, nicht das Werk des Teufels, nicht das Werk des Todes, sondern Gottes Werk. Nicht das von Paulus. Auch der bringt es nicht zu Ende. Paulus wird nach seinem Ostern übrigens selbst zum Verfolgten. Willkommen in der neuen Realität, Paulus. Es bleibt eine Kompromisslosigkeit in dieser Auferstehung. Es bleibt eine Kompromisslosigkeit in dieser Auferstehung, die plötzlich das Ich-Bin-Wort von Jesus erst so richtig grell leuchten lässt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Da ist eine offene Tür. Der Vorhang ist zerrissen. Du darfst kommen. Durch mich. So, ist alles 1900, ihr wisst schon, eine ganze Menge Zeit her. Aber Ostern passiert immer wieder. Paulus schreibt, im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkündigen, ob nun ich oder die anderen Apostel Ob nun hier in der EFG oder in einer anderen Gemeinde. Immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Übrigens, diese Botschaft hat einen Namen. Diese Botschaft ist Jesus Christus, der Auferstandene. Das sehen wir bei Paulus. Er ist nicht dabei am Auferstehungsmorgen. Den hat er verpasst. Ich weiß nicht, vielleicht hat er zu lange geschlafen. Und die Ostererfahrung haut ihn erst viel später vom Pferd. Ostern ist eine reale Erfahrung, die mein und dein Leben verändern kann und wird. Jesus begegnet dir. Der Auferstandene ist real und er sucht dich. Mein Ostern liegt schon einige Jahre zurück. Mein erstes Ostern. Da war ich so ungefähr 16. Und mein Leben war einigermaßen in Chaos. Und mitten in dieses Chaos hinein kam Gott mit der Frage: Willst du mir dein Leben anvertrauen? Für mich damals die große Frage: Lebe ich ein Leben mit Gott? Dann scheint es sinnvoll. Oder lasse ich es? Aber dann ist alles sinnlos. Und an dem Punkt habe ich die Erfahrung gemacht, dass da, wo ich Gott mein Leben anvertraue, ich ihm begegne. Seitdem buchstabiere ich daran, was das für mich heißt. Ich glaube, das ist auch die Erfahrung, die Paulus macht. Der wird damit nämlich auch nicht so schnell fertig. Die Botschaft, die wir heute verkündet haben, ist immer noch dieselbe. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Apostel, schreibt Paulus, ja, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Als letzten von allem hat er sich dann auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt. So wenig wie für eine Fehlgeburt. Paulus ist immer ziemlich drastisch, ja, wenn es um ihn geht. Ja, ich bin der unwürdigste von allen Christen. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Christ zu sein. Dass ich trotzdem ein Christ geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Die Osterfreude ist die Botschaft der doppelten Gnade Gottes. Die Osterbotschaft ist die Botschaft der doppelten Gnade Gottes für dein Leben. Die Gnade, als Geliebte vor Gott kommen zu dürfen. Und die Gnade, unser Leben an seiner Liebe neu auszurichten. Das kann einiges aufwirbeln. So eine Begegnung mit Jesus kann einiges aufwirbeln. Den einen oder anderen hat es dabei vom Pferd gehauen. Ich will euch nur vorwarnen. Das kann auch für Überraschungen sorgen. Und die sind nicht immer glänzend und leicht und schmecken nach Schokolade. Sondern manche sind auch sehr überraschend. Da kann uns das eine oder andere schon mal aus der Bahn werfen. Aber nicht Gott. Er sitzt fest auf dem Thron. Und er will eigentlich genau da die Kontrolle übernehmen, wo es uns aus dem Sattel haut. Das ist Ostern. Dass da, wo wir nicht klarkommen und sagen, oh wow, ich stecke gerade mittendrin. Das hat mich gerade ganz schön überrascht. Und ich bin gerade nicht sattelfest. Gott kommt und sagt, ich will dir begegnen. Und ich sitze fest auf dem Thron. Ich habe den Tod überwunden. Die Tür ist offen. Du darfst kommen. Ich wünsche dir, uns und euch, dass ihr dieses persönliche Osterfest erlebt. dass ihr nicht ein Osterfest vor 2000 Jahren feiert, darum geht's nicht, sondern dass euch der Auferstandene begegnen darf. Und da, wo er es tut, da wirbelt er vielleicht einige Dinge auf. Aber keine Sorge, er sitzt fest im Sattel. Ostern ist voller Überraschungen. Und falls ihr mal eine Hand unter euren Stuhl wagt und ihr Glück habt, findet ihr dann Jesus. Aber vielleicht wenigstens die Schokolade. Und falls ihr die da nicht findet, dann müsst ihr es nachher wie die Kinder machen. Und mal noch die freien Stühle absuchen.
Ich merke, ich habe ein reges Ostereiersuchen ausgelöst. Ich bete mal mit uns. Jesus, danke, dass du lebst, dass du den Tod überwunden hast, dass du fest im Sattel sitzt. Danke, dass du Herr über mein und Herr über unser Leben bist. Jesus, und ich bitte dich um diese Ostermomente, in denen wir dir, dem Auferstandenen, begegnen dürfen. Und du ein Leben umkrempelst und es neu werden darf. Und wir ein Stück von dem sehen dürfen, von deiner neuen Welt, von deiner Liebe und von deiner veränderten Kraft. Amen.